Ja, interessant fand ich, dass das war so meine Erinnerung, letztes Mal zur Leitung hat er schon so ein bisschen auf das Thema eingegangen, bist Verfolgung. Und es war auch nicht abgesprochen, aber ich habe gedacht, ja, das war für mich auch so eine Bestätigung, an manchen Themen sollte man nicht. Und ich möchte zu Anfang auch dir so diese provokative Frage stellen: Wärst du auch bereit, für Jesus zu sterben? Und diese Frage klingt vielleicht so ein bisschen herausfordernd, vielleicht auch ein bisschen anmaßend, eventuell auch rein hypothetisch, weil wir leben in Deutschland, Heimat von Martin Luther. Eigentlich sollten wir doch nichts zu befürchten haben, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Dass wir verfolgt werden, körperlich angegriffen, eigentlich nicht zu erwarten. Vielleicht aber auch nicht auf Dauer. Bei meinem heutigen Predigtthema war mir natürlich schon bewusst, dass es keine euphorischen Glücksgefühle hervorruft und uns sogar belasten kann, wenn wir sehen, was es für Konsequenzen haben kann, wenn wir wirklich uns zu Jesus bekennen. Welches Leid Christsein mit sich bringen kann, haben wir hier gesehen. Auf der einen Seite das Leid, auf der anderen Seite auch die Frucht, die da kam. Mir ist natürlich auch klar, so eine Predigt kommt immer besser an, wenn man ja darüber predigt, Jesus liebt dich, du kannst so bleiben, wie du willst, du bist gut und ja, du bist halt so angenommen. Und das hört sich auch positiv an. Und das ist auch nicht falsch, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Denn wenn wir Jesus haben, sollen wir uns verändern. Und wir sollen uns auch bewusst sein, dass wir in seinen Fußstapfen treten sollen. Auch wenn da viele Dinge auf uns zukommen können, die wir so nicht gewollt oder vorhergesehen haben. Trotzdem habe ich dieses Thema gewählt, weil ich davon überzeugt bin, dass Predigten auch dazu angetan sind, auch Themen zu predigen, die nicht immer so angenehm sind, aber die reinpassen. Und wir haben, Rainer hat es ja vorhin gesagt, Open Doors als Gesellschaft für verfolgte Christen. Wir leben in einer recht komfortablen Zone hier in Deutschland. Wir haben das ja beim Willow-Krieg-Kongress auch gesehen, dieser Container, wo es da um das Thema Verfolgung im Iran geht, wo da auch ein Gefangener berichtet hat, das ist Realität, nicht bei uns, aber in vielen anderen Ländern. Und wenn ich mir die Bibel angucke, und das habe ich unter diesem Aspekt auch getan, die Bibel spricht viel über Verfolgung von Gläubigen. Und das ist eigentlich keine Ausnahme, sondern eigentlich ist es die Regel. Schon die Propheten und Gläubigen im Alten Testament wurden verfolgt und oftmals auch getötet. In der heutigen Zeit ist das nicht anders. Angriffe auf Christen, man hört eigentlich in den öffentlich-rechtlichen Medien relativ wenig darüber. Aber andere Quellen, insbesondere christliche, zeichnen ein ganz anderes Bild, wonach täglich viele Menschen verfolgt werden, ins Gefängnis geworfen, gefoltert und sogar getötet. Laut Open Doors gibt es ca. 380 Millionen Christen in über 60 Ländern. Über 60 Länder heißt ein Drittel der Länder auf der ganzen Welt, die nicht verfolgt werden oder nicht nur, sondern die einer hohen oder extremen Verfolgung ausgesetzt sind. Tausende, zigtausende werden jährlich getötet. Die Dunkelziffer ist sehr groß. Und handelt es sich bei den Verfolgten jetzt um Verbrecher, die anderen irgendwas Böses angetan haben? Wir haben das hier eben an diesem Beispiel auch gehört. Nein, definitiv nicht. Es sind Menschen, die sogar Gutes tun, auch für die Gesellschaft Gutes tun, die sich an keinem versündigen. Warum dann diese Verfolgung, könnte man sich fragen. Eine einfache Antwort wäre, weil sie an Jesus glauben, ihn bekennen, als Herrn annehmen und ihm folgen. Die Antwort ist richtig, aber ich glaube, wenn einer mich fragen würde, warum das so ist, wäre sie für ihn unbefriedigend. Man ist immer geneigt, oder ich jedenfalls, zu denken, rational ist das eigentlich nicht zu erklären, warum so eine Gruppe von Christen, von Menschen, die einem Jesus folgen, so verfolgt werden auf so brutale Art und Weise. Aber für mich gibt es eine weltliche und es gibt auch eine biblische Erklärung, auf die ich ein bisschen später eingehen werde. Ich möchte mich zuerst so mit dieser weltlichen Erklärung, oder die möchte ich erstmal betrachten. Und da möchte ich auf eine Begebenheit zurückkommen, die gar nicht so lange her ist. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Corona-Zeit. In der Corona-Zeit wurde uns ja gesagt, da ist ein Virus, das ist total gefährlich, tödlich. Und es gab dann aber auch Menschen, die in diesem Bereich wirklich internationale Koryphäen waren. Menschen, die gesagt haben, das ist nicht wahr und die das auch laut verkündigt haben. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, wie die genannt wurden. Verschwörungstheoretiker, Querdenker und ähnliches. Das Ziel war, sie als unglaubwürdig, als nicht vertrauenswürdig hinzustellen. Warum wird sowas gemacht oder wurde gemacht? Ich denke, weil der Staat sich in seiner Akzeptanz, seiner Macht, seiner staatlichen Ideologien und auch seiner Entscheidung bedroht fühlte. Und wenn das so ist, dann muss man eben zusehen, dass man diese Menschen zum Schweigen bringt. Wir wissen heute, dass das, was die Fachleute gesagt haben, genauso eingetroffen ist und dass es gar nicht so war, wie man uns erzählte. Da gibt es natürlich auch dann so komische Dinge, wo man sagt, das grenzt ja schon an ich weiß noch, es gab mal so eine Inzidenz, da hätten meine Frau und ich nicht zusammen draußen spazieren gehen dürfen. Wir hätten getrennt gehen müssen. Und wenn man dann überlegt, wir kommen aber wieder zusammen nach Hause und liegen auch zusammen im Bett, dann muss man sagen, irgendwo fehlt da die Logik. Und trotz aller Ironie wissen wir eben, wir wurden irgendwo betrogen. Christen, glaube ich, werden weltweit aus den gleichen Gründen verfolgt. Denn wenn sie wirklich zu ihrem Glauben stehen und diesen Glauben leben, dann stellen sie oft eine Bedrohung der staatlichen Macht und Ideologien, der kulturellen Norm und der vorherrschenden Religion dar. Das war auch schon im Alten Testament oder auch zur Zeit Jesu der Fall. Streng genommen war Jesus auch ein Querdenker und Verschwörungstheoretiker, wenn wir diesen Begriff mal nehmen wollen. Denn seine Lehre, die er hatte, die wich von dieser vorherrschenden Lehre der geistlichen Obrigkeit ab. Und die Autorität der geistlichen Obrigkeit waren damals die Sadduzäer, Pharisäer und der Rabbis. Und die fühlten sich bedroht und auch in Frage gestellt. Man kann sich das vielleicht sogar vorstellen. Da kommt ein Niemand, er war ja ein Niemand in deren Augen, der noch nicht mal studiert hat, der nicht aus ihren hohen Kreisen kommt. Der kommt einfach daher und die Leute rennen ihm und seiner Lehre hinterher. Und da gräbt ihre Macht. Das darf nicht sein. Da muss man was machen, man muss ihn mundtot machen. Im Prinzip damals das Gleiche wie heute. So, jetzt haben wir wieder das. Ja? Wir hatten gestern schon hier, ich hatte das Video alles eingespielt, da hatten wir schon ein Problem. Ich habe gesagt, mal sehen, was heute wieder kommt. Sonst musst du vielleicht nochmal schließen, öffnen. Wir haben ein sehr herausforderndes System. Ich lese aber trotzdem dann schon mal vor, in Matthäus 26. Da sagt Jesus seinen Jüngern, er hat eine Rede gehalten, er sagt, ihr wisst in... Ja, warte mal. Ja, Dankeschön. Ihr wisst, in 2 Tagen ist das Passafest und... Der Menschensohn wird dann verraten und gekreuzigt. Und ab Vers 3 heißt es dann, etwa um dieselbe Zeit versammelten sich die führenden Priester und die Ältesten des jüdischen Volkes im Palast des Hohepriesters Kajaphas und berieten miteinander, zu welcher List sie greifen könnten, um Jesus festzunehmen und dann umzubringen. Auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen, sagten sie, sonst gibt es einen Aufruhr im Volk. Jesus war also eine Bedrohung für die geistlichen Machthaber und gewann immer mehr Einfluss im Volk. Deswegen wurde er verfolgt und deswegen wurde er letztlich auch hingerichtet. Und man suchte ja auch Gründe. Und eins wurde von Jesus auch bestätigt. Ich bin der König der Juden. Das war für die ich sag mal, weltliche Obrigkeit schon das Todesurteil. Es durfte nur einer einen anderen zum König ernennen und das war der Kaiser. Und der hat es definitiv nicht getan. Und so wurde er auch gekreuzigt, weil er war ein politischer Unruhestifter oder wurde so hingestellt, ein Aufrührer. Jesus hat auf der anderen Seite auch die geistliche Autorität in Frage gestellt. Er kritisierte die strenge Auslegung der jüdischen Gesetze, zum Beispiel der Sabbatregeln. Er verärgerte führende Priester, indem er diese Tempelreinigung dann auch vornahm, was die ja zuließen. Und er wurde ja dann auch er bestätigte, dass er der Sohn Gottes ist. Und das war natürlich für die Hohepriester, für die Geistlichkeit der Grund, das ist Gotteslästerung. Darauf stand nach jüdischem Gesetz der Tod. Allein schon, dass sie sich berieten, mit welcher List sie Jesus festnehmen und umbringen konnten, ist eigentlich schon ein Kennzeichen dafür, dass Jesus unschuldig war. Denn warum sollte man sonst irgendwie eine List anwenden, um jemanden zu überführen, der eigentlich gar nicht überführt werden kann? Ihr Ziel war eindeutig, Jesus aus dem Verkehr zu ziehen, bevor sein Einfluss im Volk noch größer wird. Dazu war jedes Mittel recht. Und wir sehen auch daran, es ist immer die gleiche Vorgehensweise. Menschen, die eine dem Machthabern unangenehme oder sogar gefährliche Wahrheit entgegenhalten, werden verfolgt und zum Schweigen gebracht, verunglimpft, bedroht und man versucht sie, und ich nehme mal diesen modernen Begriff jetzt, als Fake News Verbreiter mundtot zu machen. Und damit versucht man, die Wahrheit als Lüge umzudeuten. Verfolgung um der Wahrheit willen ist nicht neu und das lernten auch die Jünger Jesu kennen. Petrus und Johannes sind eines Tages zum Tempel gegangen und vor dem Tempel saß ein Gelähmter. Und der lebte an dich, der Gelähmte, von Spenden. Aber Petrus sagte, Geld oder Gold und Silber haben wir nicht, aber wir können dir Heilung anbieten. Und sie haben ihn geheilt und dieser stadtbekannte Gelähmte sprang voller Freude auf, lief herum, jubelte und das ganze Volk wurde aufmerksam. Sie kamen zusammen und sie sahen das. Und Petrus sah auch diese Chance, die er hatte, und er predigte Jesus. Und wir lesen, was dann weiter passiert in Apostel 4. Da heißt es, Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer auf sie zukamen. Voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündigten, die Toten würden auferstehen. Sie nahmen die beiden fest und weil es bereits Abend war, sperrten sie sie über Nacht ins Gefängnis. Doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 anwuchs. Die Machthaber hier, die geistliche und auch die weltliche Obrigkeit, konnten Menschen wie Petrus und Johannes, die die Wahrheit Gottes verkündigten, zwar verfolgen und gefangen nehmen, aber die Wahrheit spricht für sich. Und wir lesen, hier sind Leute zum Glauben gekommen und die Zahl erhöhte sich auf 5000. Und auch das, was Petrus sagte, es war Fake News für die Sadduzäer. Warum? Weil die Sadduzäer die Lehre der Auferstehung absolut ablehnen. Sie haben gesagt, wenn einer tot ist, ist er tot, dann kann man da nichts mehr machen. Da gibt es gar nichts. Sie haben also gegen das verstoßen in ihrer Rede, was letztendlich Standard in der geistlichen Obrigkeit war, obwohl es ja die Wahrheit ist, was sie gesagt haben. Ein anderer Affront hatten wir auch gelesen, sie traten als Lehrer auf. Das war auch nur der geistlichen Obrigkeit vorenthalten. Und dann sahen sie sogar noch diese Wirkung, die diese Worte auf das Volk hatten, dass immer mehr Menschen an diesen Jesus Christus zum Glauben kamen, den sie unschuldig selbst haben hinrichten lassen. Das durfte nicht sein. Dagegen musste man massiv vorgehen und genau das taten sie. Sie waren ja im Gefängnis, am nächsten Tag wurden Sie vor den Hohen Rat geführt. Und es war eine Sitzung, wo nicht nur die führenden Priester waren, da waren dann die Ratsältesten, da waren dann auch die Gesetzeslehrer, unter anderem dann auch die Hohepriester Hannas und Kajaphas und, so heißt es auch, alle übrigen Vertreter der hohepriesterlichen Familien, sie waren vollständig angetreten. Hier ist also so eine geballte Macht, die gegen Petrus und Johannes auftrat. Und sie verhörten sie und sie fragten, in welcher Macht habt ihr das getan? Und das Interessante ist, sie konnten die Tat nicht leugnen. Die Lähmung war weg, der Gelähmte war geheilt. Und das Interessante ist, das wissen wir aus der Schrift, wo zum Beispiel auch ein Paulus vor den, vor den führenden römischen Leuten kam, unter anderem auch den Kaiser, wo dann drin steht, mach dir keine Gedanken, was du reden sollst. Ich werde dir die Worte geben. Genau das passierte hier auch. Es war eine Ruhe, die die beiden ausstrahlten und Worte, wo sie ganz klar Jesus bekunden, bezeugen konnten. Wir können lesen, dass die hohen Herren insgesamt alle total beeindruckt waren, so von dieser Unerschrockenheit der beiden Apostel. Und auch, wie sie sich verteidigten. Denn bei den beiden handelte es sich um einfache Leute, die keine besondere Ausbildung in der Rede hatten oder auch in der Heiligen Schrift, die sie aber hier zitierten. Und an diesem Beispiel können wir erkennen, dass wenn wir mal in Situationen kommen, wo wir verfolgt werden, wo wir herausgefordert werden, dass nicht wir diejenigen sind, die handeln müssen, sondern wenn wir auf Gott vertrauen, werden wir dort auch entsprechend so handeln, wie er das vorgesehen hat. Er steht uns zur Seite und genau das haben wir ja auch in diesem Video erfahren. Der Hohe Rat hat sich beratschlagt und sie erkannten, dass das Wunder an dem Gelähmten geschehen war. Alle hatten es gesehen, alle konnten es bezeugen. Das war also nicht mehr der Punkt. Und trotzdem mussten sie Vorsorge tragen, denn auf keinen Fall durfte sich die Botschaft von diesem Jesus noch weiter verbreiten in der Bevölkerung. Was haben sie gemacht? Sie haben Petrus und Johannes dazu verdonnert, und zwar unter Strafandrohung, in Zukunft irgendeinem Menschen gegenüber auch nur diesen Namen zu nennen. So, und was haben die Apostel gemacht? Sie haben gesagt, na gut, dann ist das so. Nein, natürlich nicht. Petrus sagte die Worte, die wir ja auch schon reichlich gehört haben, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und so sind sie gegangen. Wir sehen ja, Verfolgung bewirkt oft das Gegenteil von dem, was die Verfolger erwartet haben. Die Folge von Verfolgung ist oftmals sogar ein geistlicher Aufbruch, eine Bekehrung im großen Maße. Wir lesen das unter anderem auch in der Apostelgeschichte, da heißt es, und die Gemeinde wuchs ständig, Scharen von Männern und Frauen kamen zum Glauben, und ein paar Verse weiter, die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Also, was können wir daran erkennen? Dass anstatt, dass Christen sich dann in der Verfolgung zurückziehen und in der Versenkung versinken, sie predigen das Wort und es bringt viel Frucht. Und auch das Video, so schockierend das ist, wir sehen immer nur die eine Seite und sagen, oh, wie kann Gott das zulassen? Aber wenn wir die andere Seite betrachten, wie viele Menschen dadurch zum Glauben gekommen sind, dann ist es Gottes Plan. Und der ist, wenn die nachher alle mal im Himmel zusammenkommen, wird sicherlich große Freude sein, auch wenn das hier auf Erden nicht so war. Wir sehen auch heute, wo das Christentum am schnellsten wächst, Afrika, Asien, aber auch der Iran hat unheimlich Zuwachs an Gemeinden und Kirchen, die dort wachsen, obwohl sie wirklich extrem auch verfolgt werden. Und auch die Länder so wie China, Indonesien, Indien, wo Christen stark verfolgt werden, gibt es eine starke Erweckung, ein starkes Wachstum von Christen. Alles Länder, wo Christen wirklich richtig verfolgt werden. Also nicht nur so ein bisschen, sondern nachher bis zum Tod dann. Open Doors berichtet immer wieder darüber, ne, wie Menschen, die sich zu Jesus bekennen, drangsaliert werden, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden und Gefängnis, Foltern, Tod. Und trotzdem kommen in diesen Ländern überproportional viele Menschen zum Glauben. Und dann gucke ich ja nach Deutschland und denke, irgendwo sehe ich in die Gemeinden, es gibt Ausnahmen, gerade so jüngere Gemeinden, ICF und sowas, die wachsen noch, aber die anderen, die siechen irgendwo vor sich hin und sterben irgendwann langsam aus. Ich erwähnte ja eingangs meiner Predigt, dass ich auch darauf eingehen werde, was meine Erklärung aus biblischer Sicht dafür ist, dass Christen weltweit unter Verfolgung leiden müssen. Wir wissen aus der Bibel, dass diese Welt unter der Herrschaft des Satans steht. Gott hat ihm die Herrschaft übertragen und somit haben wir eigentlich eine sichtbare, eine unsichtbare Welt. Und in dieser unsichtbaren Welt herrscht eine antigöttliche Finsternis. So, in dieser Finsternis kam ein Licht in diese Welt. Das war Jesus in Johannes 8. Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus kam in diese Dunkelheit, in diese geistliche Dunkelheit als Licht. Und Jesus sagt noch was anderes. Er sagt, ihr, also die Christen, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn ihr schon mal richtig im Dunkeln wart, und ich denke, ihr kennt das alle, und da leuchtet irgendein Licht, dann merkt ihr, wie das Licht die Finsternis einfach verdrängt. Und man kann ein Licht auch schon von ganz Weitem sehen. Und hier bei diesem Licht, von dem Jesus spricht, geht es nicht um eine Taschenlampe oder eine Campinglampe, die kannst du ausschalten, da hast du einen Knopf für. Es geht darum, dass wir das Licht in der Welt sind und dass es darum geht, uns irgendwo auszuschalten, damit dieses Licht nicht mehr leuchten kann. Warum auch nicht? Weil es immer noch Menschen gibt, die in dieser Finsternis leben, die dieses Licht aber anziehen finden und sagen, ich möchte aus der Dunkelheit fliehen, ich möchte ein Kind Gottes werden. Und das ist das, was Satan, der Fürst dieser Welt ist, vermeiden will. Deswegen verfolgt er die Kinder Gottes, damit andere nicht zum Glauben kommen und dieses Licht in dieser Welt nicht mehr existiert. Jesus selbst sagt ja, man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Und insgesamt ist das Bild, was ich damit vielleicht gezeichnet habe, ein bisschen platt und ein bisschen einfach. Für mich ist es aber eine Erklärung, denn Satan als Fürst der Welt will die Menschen von Gott entfernen. Er selbst hat sich von Gott entfernt und er möchte möglichst viele in die ewige Verdammnis, in die Hölle mitnehmen. Er möchte sie aus Gottes Hand reißen. Denn wer zu Jesus gehört, gehört nicht mehr zu dieser Welt, auch wenn er in dieser Welt lebt. Sag mal, im Prinzip, im rechtlichen Sinne hätte er eine himmlische Bürgerschaft, also einen zweiten Pass, ne, doppelte Staatsbürgerschaft im Himmel dann. Deshalb werden Christen verfolgt. Jesus sagt ja auch, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich auch vor euch gehasst haben. Sie würden euch lieben, wenn ihr zu ihnen gehören würdet, denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, weshalb sie euch hassen. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgen, werden sie auch euch verfolgen. Ich denke, auch das ist ein Grund oder eine Erklärung, warum wir verfolgt werden. Es geht nicht um deine Person, um dich selbst, wenn die Welt dich hasst. Es geht darum, zu wem du gehörst. Gehörst du zu Jesus, wirst du verfolgt. Gehörst du zur Welt, bist du einer von ihnen und sie werden dich lieben. Die Frage, die wir uns vielleicht stellen können, was machen wir überhaupt, wenn wir verfolgt werden? Erstmal, denke ich mal, müssen wir uns immer im Klaren sein, es kann passieren, auch in Deutschland. Vielleicht irgendwann in naher Zukunft. Ich weiß es nicht und ich denke, ihr wisst es auch nicht. Aber in Matthäus 10 sagt Jesus, um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird errettet werden. Das heißt, er gibt uns hier eine Erklärung. Wenn wir verfolgt werden, sollen wir nicht zurückweichen und fliehen, wir sollen standhaft bleiben. Und ich hatte da auch für mich so diese Frage oder These, wenn ich als Christ leben will, muss ich bereit sein, auch zu leiden. Wenn nicht, sollte ich mir wirklich überlegen, ob ich diese Entscheidung für Jesus treffe. Meine Frage zu Beginn war ja, wärst du bereit, für Jesus zu sterben? Und damit ist natürlich auch die Frage immer verbunden, kann ich da überhaupt getötet werden um seinen Namen willen? Natürlich können wir das. Aber auch da bin ich überzeugt, wenn es so sein sollte, dass Gott an unserer Seite ist, dass Gott uns die Kraft gibt, den Mut gibt, genau das auszuhalten, wo wir als Menschen sagen würden, eigentlich nicht. Und woran mache ich das fest? Es gibt viele Zeugnisse von Gläubigen, die genauso wie hier in diesem Video, die nicht abgeschworen haben. Zum Beispiel im Rom, im Kolosseum, wo die Christen ja auch dann zur Freude der anderen dann hingerichtet wurden, von wilden Tieren gefressen wurden oder getötet wurden. Was beeindruckend war für die Zuschauer, sie haben ihren Tod nicht nur friedlich in Kauf genommen, sie sind sogar singend in den Tod gegangen. Das war für alle, die umherstanden, einfach außergewöhnlich, weil normalerweise hast du eine ganz andere Reaktion. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele von Menschen, denen es ähnlich ging, die nicht von sich aus die großen Helden sind, so ist mir alles egal, sondern sie waren von Gott mit einer Ruhe und Kraft beseelt, die einfach nicht menschlich ist. Und genau das ist es. Und wenn ich hier auf das Video zurückkomme, der Vater hat Jesus nicht abgeschworen. Seine Kinder, seine Frau wurden getötet. Und ich habe mich gefragt, wäre ich auch bereit dazu? Ich weiß es nicht. Als Mensch würde ich sagen, nein. Aber das, was ich eben sagte, würde sich bestimmt auch in mir manifestieren. Denn ich glaube nicht, dass dieser Mann auch von Natur aus so ein Held war, hat gesagt, das ist mir egal, sondern Gott hat ihn da geführt. Warum? Weil Gott auch schon einen Plan dahinter hatte. Mit Jesus. Jesus ist gestorben, grausamer Tod. Dann sagen wir doch auch, unschuldig, ne, wie kann das passieren? Aber was ist da daraus entstanden? Ne? Wir haben die Möglichkeit, zum Vater zu kommen, weil Jesus das auf sich genommen hat. Und natürlich in dem Moment hätten wir auch gesagt, nö, lass ihn mal lieber leben. Es war ein netter Mensch. Wir können auf Gott vertrauen. Er gibt uns die nötige Kraft. Jesus hat auch gewisse Prioritäten. Er sagt, ich muss bei euch an erster Stelle stehen. Wir lesen das auch in Matthäus 10, wo er sagt, dann wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben erhalten wird, wird es verlieren. Aber wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Das sind Worte, die uns erstmal so ein bisschen schockieren können. Aber wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir sagen, du bist der Herr, dann ist das so wie im übertragenen Sinne Sklave und Herr. Früher konnten die Herren mit den Sklaven machen, was sie wollten. Und wir sind keine Sklaven Jesu, das wissen wir, aber wir wissen, wenn wir zu ihm gehören, bestimmt er über unser Leben, egal was passiert. Und wir wissen aber auch, es ist immer zum Guten. Es ist in seinem Plan, was passiert. Also ganz klare Aussagen von der Priorität, die wir in unserem Leben haben sollten. Aber ich bin auch davon überzeugt, nicht jeder kommt in diese Situation, wie dieser Mann hier in dem Video. In der Offenbarung heißt es nämlich auch, wenn jemand für die Gefangenschaft bestimmt ist, wird er in Gefangenschaft geraten. Und wenn jemand durch das Schwert umkommen soll, wird er durch das Schwert umkommen. Hier ist die ganze Standhaftigkeit und Treue derer gefordert, die zum Gottes heiligen Volk gehören. Und wenn wir in Hebräer 11, ist es glaube ich, reinschauen, dann sehen wir auch so, die Glaubenshelden, die dort dargestellt werden, einige sind normale Tode gestorben, andere wurden dann eben zersägt, verfolgt und so weiter. Gott hat unterschiedliche Pläne, aber jeder wird diesen Plan mit der Kraft Gottes auch bestehen können. Aber eins wissen wir auch aus der Bibel, und zwar haben wir eine Verheißung. Eine Verheißung Jesus, der sagt nämlich, glückselig zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohnes willen gehasst und ausgestoßen werdet. Und wenn man euch um seinetwegen beschimpft und euren Namen in den Schmutz zieht. Wenn wir in Verfolgung kommen, persönlich oder vielleicht andere in unserem Umfeld, dann kann ganz leicht passieren, dass wir innerlich etwas aggressiv werden, dass wir wütend werden, dass wir Hass entwickeln. Aber auch hier gibt Jesus uns etwas mit auf dem Weg in Matthäus 5. Er sagt, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und ich denke, das ist etwas, was ich auch immer wieder zum Teil aus diesen ganzen Zeugnissen herausgehört habe oder gelesen habe von Christen, die verfolgt werden, dass die nicht bitter waren, haben gesagt, Mensch Herr, mach die alle nieder, sondern sie haben gesagt, öffne ihnen die Augen, vergib ihnen. Das Gleiche hat Jesus uns ja auch vorgelebt. Er hat ja nicht nur schöne Worte gehabt, wie Menschen das so haben, nur so Politiker, die sagen, wow, das geht alles, du schaffst das schon. Jesus hat das vorgelebt, als er am Kreuz war, hat er seine Peiniger nicht beschimpft oder verflucht. Und wenn es einer zu Recht hätte tun können, dann wäre er das gewesen. Nein, was hat er gesagt? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich denke mal, das ist die Gesinnung Jesu, die wir auch in diesen Situationen, wenn wir da reinkommen oder wenn wir andere darin sehen, haben sollen, dass wir ja für die Verfolgten beten, dass wir sie segnen. Und auch das ist etwas, was aus uns heraus absolut menschlich und möglich ist. Es kann nur durch Gottes Geist passieren. Und das wünsche ich uns. Und deswegen finde ich auch immer gut, wenn wir so diese Zeugnisse von einem, wenn wir uns auch bewusst machen, dass es Menschen gibt, denen geht es nicht so gut wie uns hier, sondern die werden wirklich drangsaliert, verfolgt. Und ich weiß noch, Waltraud war ja damals auch dabei, bei Willow-Krieg auch, da war so eine nordkoreanische Gefangene, die gläubig war. Und die hat gesagt, was wir brauchen, ist Unterstützung im Gebet. Und ich denke, das ist etwas, was wir auch uns immer wieder vor Augen halten können. Wir können nicht alle retten, das ist auch nicht unsere Aufgabe, das ist Gottes Aufgabe. Aber wir können ihnen im Gebet zur Seite stehen. Und das wünsche ich uns, dass uns das auch immer bewusst ist und bewusst wird. Und vielleicht kommen wir auch mal in so eine Situation, wo wir dankbar sind, wenn andere für uns beten. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr, ich danke für, ja auch für dieses Bewusstsein, Herr, dass wir für unsere Geschwister weltweit eintreten sollen im Gebet, Herr, dass wir an sie denken sollen, dass wir da Unterstützung geben, Herr, wo es wirklich von uns aus möglich ist, Herr. Und wir wissen auch, dass du einen Plan hast mit allen von ihnen. Und auch wenn das hier auf Erden nicht so ganz gemütlich ist, so wird es bei dir umso schöner sein, Herr. Und es ist nur eine kurze Zeit hier auf Erden, aber eine Ewigkeit, die wir bei dir verbringen, Herr, in deiner Herrlichkeit. Und wir wollen uns immer wieder daran erinnern, dass wir deine Kinder sind, Herr, und dass wir für dich hier auf Erden sind, nicht für uns, nicht für unsere Bequemlichkeit, auch wenn wir sie genießen können und wenn wir dafür Dank sagen können. Aber wir wollen deinen Namen verherrlichen und wir wollen dich verherrlichen, Herr. Hab Dank, dass du uns vergibst, wo wir da falsch gehandelt haben. Und hab Dank, dass wir wissen, dass du uns da Kraft gibst, wo wir das wirklich benötigen, Herr. Amen.